Ich habe eine Kurzzeitmietwohnung, eine Asylwohnung und eine WG-Vermietung und die anderen sind alle Langzeitvermietungen.
Also von 10 Kunden sind wir bei 8 besser. Mhm. Es gibt aber diesen ein, zwei Kunden, wo es vielleicht gerade zu dem Zeitpunkt die eine Bank das beste Angebot hat oder wir nur gleich auf können. Und das war bei dir, bei deinen ersten ein, zwei Wohnungen so.
Einfach der Hebel. Mit wenig, so wenig wie möglich Eigenkapital, etwas kaufen, den Rest von der Bank finanzieren lassen, die Zinsen abschreiben und dem Mieter auch die Tilgung plus die Zinsen zahlen lassen.
Willkommen bei unserem Finanzierungspodcast. Verständlich, ehrlich und mit echtem Mehrwert für deine Entscheidungen.
So, herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge. Es geht um das Thema, wie kann es anders sein, um das Thema Finanzierungen bzw. Immobilien. Wir haben heute einen Investor, der ist aus dem schönen Salzburg heute angereist und er wird uns verraten, wie waren die ersten zwei, drei Immobilien, auf was hat er geschaut, wie ist er da reingekommen und begrüßt mit mir mit einem kräftigen virtuellen Applaus den Konsti. Konsti, stell dich einmal selber vor, was machst du, von wo bist du, wie heißt du, was tust du?
Ja, Emanuel, erstmal danke für die Einladung. Ja. Ich bin der Konstantin, bin 33 Jahre alt, komme aus der schönen Salzburger Stadt, ja, direkt in der Stadt, wohne jetzt Umgebung und ich befasse mich schon seitdem ich ca. 19 bin, 20, 21 bin mit Investments. Dazu zählt ja eben Immobilien, wo wir besonders drüber reden werden, aber auch vom Bitcoin bis physischen Gold bis Aktien und ich liebe es einfach, wenn man jemand etwas kauft. Und dann entwickelt sie sich entweder positiv oder negativ oder man optimiert es. Und ja, freut mich, dass ich heute mit dir darüber reden darf.
Ja, ich habe dich ja schon kennengelernt. Jetzt mittlerweile, ich glaube seit 3 Jahren kennen wir uns und ich habe den Werdegang ein bisschen mitverfolgt von deiner ersten Immobilie, die du da ankaufen wolltest oder gekauft hast danach, aber dann ist es doch eine andere geworden. Und deshalb finde ich den Werdegang so cool. Wie bist du denn allgemein zu dem Thema Immobilien gekommen oder wie war denn das?
Immobilien haben mich schon immer sehr interessiert. Für mich war es halt mit 21, 22 habe ich die erste Immobilie gekauft, hat die Mama noch als, als Bürger unterschrieben. Ja, habe sie Gott sei Dank nie gebraucht, aber damals habe ich noch als Bürger und dann hat man die letzten 10 Jahre nur gesehen, dass die Wohnungen aufsteigen. Ja, und dann bin ich weggekommen von den Gedanken bis vor 3 Jahren eben, wo wir beim Investmentbank die Dealmaking Masterclass gemacht haben. Und davor hat man schon gedacht, okay, sollten wir vielleicht 1 bis 2 Anlegerwohnungen kaufen. Jetzt sind die Zinsen raufgegangen, jetzt gehen die Wohnungen runter in dem Zeitraum. Und ja, und habe es dann auch wirklich gemacht und mich damit beschäftigt. Und mittlerweile habe ich 10 Wohnungen inklusive Eigenheim, ein Fix- und Flip-Projekt, was zurzeit geht, inklusive Fix- und Flip-Projekt und verschiedene Mietmodelle.
Sehr, sehr cool. Und das Ganze ist entstanden in Wirklichkeit in den letzten 3-4 Jahren, kann man sagen.
Das meiste, ja.
Wie du dir das aufgebaut hast,
sehr, sehr cool. Genau. Der Grund, warum ich dann auch zu Immobilien gekommen bin, ist, also erst einmal, Immobilien sind kein passives Einkommen. Jeder, der das sagt, das stimmt einfach nicht. Ich glaube, das weißt du auch genau Bescheid. Aber man kann mit Immobilien viel machen und es ist nicht nur eine Wohnung kaufen und vermieten, sondern halt man kann auch wirklich verschiedene Mietmodelle auswenden und die kann ich gerne später darauf eingehen. Und das ist ja das eher Interessanteste. Der zweite Grund, warum ich mich für Immobilien entschieden habe, ist einfach der Hebel. Mit wenig, so wenig wie möglich Eigenkapital etwas kaufen, den Rest von der Bank finanzieren lassen, die Zinsen abschreiben und dem Mieter auch die Tilgung plus die Zinsen zahlen lassen, inklusive Betriebskosten natürlich.
Also das finde ich auch für die Zuhörer, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich Immobilien so liebe. Du kannst natürlich in Investmentfonds, in ETFs oder Bitcoin investieren, aber da musst du es einmal zusammen gespart haben und dann musst du es investieren. Ja? Das heißt, sagen wir, du hast 10.000, 20.000 irgendwie zusammengespart und dann kannst du in diese Objekte investieren. Bei Immobilien ist das Coole, du hast 20.000 Euro gespart und kriegst einen Hebel, das heißt, das ist der Leverage-Effekt und kriegst auf einmal 80, 90 oder 100.000 von der Bank und du hast nicht mehr 20.000, sondern 120.000, genau, den du hebelst. Das heißt, du kannst, wenn du 100.000 hast, statt alles auf eine Karte zu setzen, kannst damit zum Beispiel 5, 6 Immobilien kaufen und hast auf einmal einen Hebel vielleicht von 1 Million. Genau. Spannende Idee, ja.
Genau, so denkt doch jeder Investor, jeder Immobilieninvestor. Wenn ich jetzt zu meiner Bank gehe und sage, ich mag einen ganzen Bitcoin kaufen, heute ist der Bitcoin 75.000 Euro wert gerade, um an dem Tag, wo wir es aufnehmen, der würde mich wahrscheinlich auslachen, wenn ich sage, ja, ich hätte gerne einen Konsumkredit. Ja. Bei Immobilien ist das schon ein etablierteres Asset.
Ja, beziehungsweise bei allgemein, wenn du in Investments investierst, aber das wird den Rahmen sprengen in Aktien, ETFs oder was auch immer, ist das ein sehr riskanter Hebel, was die Bank sehr ungern macht. Bei Immobilien, hast du es richtig gesagt, da macht die Bank das sehr, sehr gerne. Ja?
Ja,
genau. Okay, das heißt, du hast die erste Immobilie hast du mal gekauft und dann sind ein paar Jahre vergangen und durch eine Masterclass hast du dann gesagt, du eigentlich nicht so schlecht, ich habe jetzt wieder Lust in Immobilien zu investieren. Mhm. Und wie war das damals, wenn wir jetzt die ersten zwei Immobilien jetzt hernehmen? Bist du einfach in eine Plattform reingegangen und hast gesagt, passt, jetzt such ja mal? Oder hast du dich da irgendwie unterstützen lassen? Oder wie ist denn das damals passiert? Oder war das ein Nachbar, der gesagt hat, du, ich habe da eine Wohnung? Oder wie ist denn das passiert?
Ja, ich habe eben auch ein bisschen was zusammengespart gehabt, 30.000 bis 40.000 plus minus. Und haben wir gedacht, da kaufe ich jetzt eine bis zwei Anlegerwohnungen, die habe ich mal. Und natürlich kann man die dann auch vererben. Wo ich dann die Dealmaker Masterclass gemacht hat, ist mir erst bewusst worden, wie viel man damit machen kann, wie man die Mieten optimieren kann, welche Mietkonzepte man machen kann. Da kann ich auch gleich was dazu erzählen. Und genau, und durch diesen Hebel, was wir eben gerade gesagt haben, sind es statt nur ein bis zwei Wohnungen, sind es eigentlich vier bis fünf Wohnungen geworden, die, wo ich verschiedene Mietmodelle ansetze. Und da nochmal ein großes Dankeschön an dich, Emanuel, weil durch die Dealmaking Masterclass habe ich auch deinen Kontakt bekommen. Und habe dann auch meine Wohnung mit dir sozusagen erfolgreich finanziert. Ja. Ich habe dir ja meine Hausbank damals geschickt, ein Angebot, und wollte eigentlich, dass du vielleicht ein besseres Angebot machst, aber du hast gesagt, wirklich ganz ehrlich, hey, nimm das Angebot, jetzt ist gerade ein richtig guter Zeitpunkt für das. Und wir sind dann woanders auch noch zusammengekommen. Ja.
Ja. Genau, das heißt, ich sage immer bei unseren Kunden, zu 80% können wir besser sein. Also von 10 Kunden sind wir bei 8 besser. Mhm. Es gibt aber diesen ein, zwei Kunden, wo es vielleicht gerade zu dem Zeitpunkt die eine Bank das beste Angebot hat oder wir nur gleich auf können. Und das war bei dir, bei deinen ersten ein, zwei Wohnungen so, wo wirklich die Hausbank wirklich gut war, also wirklich ein sehr faires Angebot gemacht hat, wo ich gesagt habe, du, wenn überhaupt, schaffen wir es gleich auf. Aber das ist sehr, sehr gut. Das ist auch, glaube ich, wichtig, weil manche am Markt sagen, na, das schaffen wir besser. Auf einmal gehen die Zinsen rauf oder wo auch immer. Und man ist auf einmal teurer und dann sagt die Hausbank auch, du, schaffen wir doch nicht mehr. Jetzt sind die Zinsen wieder teurer, ist dann blöd für alle Beteiligten.
Ja. Man muss auch aufpassen, deswegen war ich am Anfang ein bisschen skeptisch bei Kreditvermittler, weil ein Kreditvermittler hat mir mal einen Vertrag gegeben und hat gesagt, falls ich nicht seinen angebotenen Kredit nehme, muss ich, glaube ich, 750 Euro netto zahlen. Für seinen Aufwand. Bin dann Gott sei Dank habe ich das gesehen im Vertrag. Und bei dir war das auch sehr easy und ongoing und per WhatsApp einfach. Und ja.
Ja. Ja, danke für die Schleichwerbung in dem Fall. Ja, gehen wir vielleicht zu den Mietmodellen. Das heißt, du hast die ersten zwei gekauft, Finanzierung ist gesichert, du hast es gefunden, weil du gesagt hast, du hast jetzt nicht den klassischen Mieter. Was hast denn du für einen Mieter oder wie hast denn du das gelöst?
Ich benutze verschiedene Modelle. Ich habe eine Kurzzeitmietwohnung, eine Asylwohnung und eine WG-Vermietung und die anderen sind alle Langzeitvermietungen.
Also ich merke so, Langzeitvermietung ist eher Fahrt für dich.
Ja, es kommt voll drauf an. Also wenn man eine Immobilie sieht, dann sollte man auch gleich wissen oder auch nach dem Bauchgefühl gehen, was man damit machen will. Was man, in welche Richtung es gehen soll. Ich habe zum Beispiel in Salzburger Stadt eine sanierungsbedürftige, also eine Wohnung, eine alte Oma-Wohnung, sage ich immer, gesehen, für einen durchschnittlichen Österreicher wahrscheinlich sofort sanieren. Ja. Bin dann aber durch gewisse Kontakte eben aufs Land Salzburg gekommen und habe denen halt eine Wohnung, eine Unterkunft für Flüchtlinge angeboten. Und die haben das wirklich wärmstens genommen, obwohl ich gesagt habe, hey, eigentlich müsste die alte Tapete oder das alte Bett ausgeben. Die haben gesagt, na bitte, lass so wie es ist, das ist perfekt. Mittlerweile wohnen da, glaube ich, zwei Ukrainer drinnen, die sehr, sehr nett sind und sehr zufrieden sind. Und Ja, und die Wohnung zahlt sie mehr oder weniger von selber ab. Ja. Mhm. Das ist mal ein Mietmodell, was nicht Standard jetzt ist. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr Aufwand ist zum Suchen, aber trotzdem sehr erfolgreich ist. Ja.
Cool. Vielleicht zwei Sachen, die ich spannend finde. Das erste ist einmal die Zeit. Wie lange braucht man dafür? Das heißt, wenn ich sage, ich habe eine Wohnung, ich will das jetzt an Asylanten vermieten mit der Stadt, wie lange hat das gedauert? Und die zweite Frage ist, beziehungsweise Feststellung, du hättest eine Wohnung gehabt, die hättest du auf einen neuesten Standard, sage ich, bringen müssen, wahrscheinlich was investieren müssen, wo du gesagt hast, du, lass mal so, vermieten wir es anders, dafür erspare ich mir vielleicht, wenn die ausziehen, ich weiß nicht, erst in 10, 15 Jahren, saniere ich es wirklich, bis dahin ist es gleich durchgehend vermietet. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also mal zur ersten Frage, wie lange hat es gedauert? Es ist natürlich nicht die Privatwirtschaft, wo du den Mieter findest, der unterschreibt und wandelt sie da ein. Es ist trotzdem eine Agentur, die für Stadt Salzburg das macht und es ist ein bisschen behördlich, also es dauert ein bisschen länger. Jetzt bei mir hat das, glaube ich, 2 bis 3 Monate gedauert, dieser Übergang, aber dann seitdem arbeiten wir sehr, sehr problemlos zusammen. Ja. Die haben natürlich sind die auch sehr dahinter, weil am Anfang, wo ich das im Freundeskreis am Stammtisch erzählt habe, dass ich das jetzt mache, hat jeder gesagt, na, pass auf, die machen alles kaputt und falsche, vielleicht eine andere Kultur und sind laut oder sonst was. Ich sehe das irgendwie anders. Ich habe mir gedacht, muss man schon ausprobieren und gibt man den Leuten eine Chance. Und außerdem, die Agentur neben der Stadt Salzburg ist ja sehr dahinter, dass das alles passt. Ja. Mhm. Ja, und zu der zweiten Frage, was war die nochmal?
Das heißt, das war eher Feststellung, ob ich sie richtig verstanden habe. Das heißt, du hast einfach diese Sanierung, die du wahrscheinlich, wenn du es neu sanieren müsstest, hast du komplett sozusagen hinaus verschoben. Das heißt, statt jetzt machst du es wahrscheinlich erst in 10, 15 Jahren, die Sanierung.
Genau. Also solange die erfolgreich vermietet ist, werde ich es auch so vermieten. Und wenn es ist, dann werde ich es auch sanieren und wieder verkaufen oder dann wieder vermieten. Ja. Mhm. Aber mal schauen, was bis dahin einfällt. Ja. Mhm. Die Option mit dem Renovieren lassen wir natürlich offen.
Okay.
Ich habe bei der Wohnung den minimalsten Sanierungsaufwand gehabt. Ich glaube, der EFI-Schalter ist zu machen gewesen. Ja. Sonst war es nichts. Ja.
Okay. Das heißt, du hast das eine Asyl gemacht und das zweite, wie bist du auf die Kurzzeitvermietung gekommen in Salzburg? Also natürlich super touristisch, aber wie war das Zufall, genauso wie Asyl?
Ja, selbst bin ich ein großer Fan von der Stadt, wo ich herkomme. Es ist viel Tourismus da, es ist viel Wirtschaft da, es ist Natur da. Im Sommer Wandertourismus bis Skitourismus. Es ist Saisonbetrieb, je nach Standort. Mhm. Es ist in der Nähe von Freilassing, München, in der Nähe von Kitzbühel, Wien. Und da irgendwie, ja, mit diesen Gedanken habe ich dann immer gespielt und haben wir dann eine 25 Quadratmeter Wohnung gekauft in einer sehr guten Gegend. Zwar nicht in der Altstadt drinnen, aber stadtnah, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ja, mit dem Bus vielleicht 10 Minuten. Und habe die Wohnung sanierungsbedürftig gekauft und habe mir gedacht, hey, da in der Wohnung, das wäre gut, wenn man Kurzzeitmiete anbietet. Kurzzeitmiete, sprich 1 bis 6 Monate, also nicht Airbnb tagesweise, das ist ja sehr schwierig in Salzburg, mit dem will ich mich nicht beschäftigen. 1 bis 6 Monate und mit der Zielgruppe Expats von Unternehmen, ja, wir haben ja von Red Bull bis Aldi Süd alles in Salzburg stationiert und habe die Wohnung renoviert, möbliert. Habe es wie eine Airbnb-Wohnung auch eingerichtet, mit neuer Küche, auch das Bad neu gemacht, also eigentlich komplett kernsaniert und habe es dann auf gewissen Plattformen und natürlich in diese Immobiliennetzwerke gestellt und habe eigentlich, bevor es schon fertig worden ist, einen Mieter gekriegt für 2,5 Monate. Der erste Mieter war ein Schweizer, der ein Praktikum bei Senate Wirtschaft gemacht hat. Das ist ein sehr gutes Wirtschaftsnetzwerk in Österreich, in Deutschland. Und ja, und danach, der ist ausgezogen und danach habe ich gleich einen Praktikanten von Porsche bekommen. Mhm. Und so, und dann bin ich auf die Festspiele gegangen, wo natürlich da die Miete auch sehr hoch ist. Und so hat sich das immer dann mehr und mehr entwickelt.
Aber das heißt, nur dass ich es richtig verstehe, du hast die Wohnung, wahrscheinlich Möbel, alles reingepackt. Der braucht mir so einen Koffer nehmen. Und dann bei dir in Wirklichkeit schlafen mit Besteck, Internet, alles drum und dran.
Genau.
Kenne ich aus. Und dann bist du hergegangen auf gewissen Plattformen oder hast du auch Firmen angeschrieben? Das heißt, wo kommen die Leute her oder wie sind die auf diese Wohnung dann aufmerksam geworden?
Ja, ist eine gute Frage, das werde ich oft gefragt. Ich bin auf gewisse Plattformen, also Immobilien Austria, WhatsApp-Gruppe, Facebook-Gruppen bin ich auch drin. Habe aber auch Firmen angeschrieben, wo ich sagen muss, es ist relativ wenig zurückgekommen, also fast keine Anfragen. Das Einzige, was zurückgekommen ist, wir halten ihre Wohnung in Evidenz, falls wir sie brauchen. Mhm. Trotzdem ist es mal gut, wenn man da mal ein kleines Exposé erstellt und hinschickt mit allen Daten, Fakten und Hintergrundinfos bezüglich der Wohnung. Und habe dann auch eben in meinem Kreis, in meinem Dunstkreis gesagt, hey, ich habe da Wohnung, und so sind Anfragen zustande gekommen. Also wirklich das weitere A und O bei Immobilien ist halt das Netzwerk. Gell?
Okay, so bist du eigentlich dann zu deinen Mietern gekommen, die dann 2, 3, 4 Monate bei dir
genau. schlafen. Du kannst dir auch vorstellen, wenn wir jetzt in Zahlen sprechen, ich vermiete die Wohnung zwischen 1.000 und jetzt habe ich sogar Anfragen mit 1.499 Euro pro Monat, 1 bis 6 Monate lang. Umso länger man bleibt, umso mehr Discount gibt es natürlich auf die Wohnung, so habe ich es gemacht. Und wenn man nur einen Monat bleibt, ist natürlich auch mehr Arbeit für mich jetzt dafür, einen Monat das alles herrichten. Mhm. Muss man natürlich mehr zahlen. Was man noch bedenken soll, ist natürlich, man muss die Wohnung putzen und natürlich schon mal zwischenräumen und so weiter. Und nur so kleine rechtlichen Sachen natürlich abklären.
Mhm. Okay, das heißt, ich kenne mich aus. Das heißt, nur, dass wir in Zahlen sprechen, das heißt, sagen wir 1.500 jetzt nur als Beispiel, was würdest du am offiziellen Mietmarkt dafür kriegen, circa?
Ich glaube, zwischen 750 und 850, glaube ich.
Okay, also 750 oder 1.500, also das heißt, gut, das Doppelte kann man damit machen. Es ist zwar mehr Arbeit, weil wenn du es auf einer Langzeitmiete machst, hast du natürlich weniger Arbeit, in der Regel, als wenn jeden Monat du schauen musst, dass jemand reinkommt und so weiter. Genau. Hast du das bei der Wohnung, hätte mich interessiert, einmal einen Leerstand gehabt von einem Monat, einer Woche oder was nicht, 4 Monaten oder noch gar nicht?
Das werde ich auch oft gefragt. Der größte, längste Leerstand war 5 Tage, glaube ich.
Echt?
Ja, habe ich mir auch nicht gedacht, dass es das so gut geht.
Okay. Cool.
Das war der längste Leerstand. Ich kenne andere, die Kurzzeitmiete auch in Salzburg anbieten, die sagen schon so einen Monat, so, wenn man alles zusammen kalkuliert, ist der Leerstand.
Das heißt, man könnte rechnen dann, okay, 11 Monate sicherheitshalber oder 10 Monate statt 12 volle Monate. Genau. Wobei bei dir das ja auch sehr gut funktioniert.
Ja.
Cool. Das heißt, da haben wir gleich eigentlich gehört, also für die Podcast-Zuhörer, wie man aus einer normalen Wohnung eigentlich das hebeln kann, dass du viel mehr Miete oder Ertrag bekommst, was natürlich sehr spannend ist, weil dir dann natürlich um einiges mehr bleibt, beziehungsweise du nicht plus minus null hast, logischerweise.
Genau, und mit diesem Geld kann man natürlich auch wieder arbeiten, ja.
Zur nächsten Immobilie. Jetzt, das war die Vergangenheit. Das heißt, ich habe jetzt gehört, okay, du hast das eine Objekt gekauft, du hast dieses eine Modell verwendet für die Vermietung, dann das andere. Bei dem nächsten Objekt, sagen wir, hast du da schon ein Gefühl, wo du sagst, okay, ich würde es gerne wieder an Asyl, wieder an Kurzzeitvermietung, Monteure machen, oder lässt du es wirklich auf die Lage und auf den Zustand der Wohnung drauf aus, was damit passiert?
Also man muss einige Faktoren anschauen. Also zuerst einmal die Lage, wie du sagst. Ja. In der Altstadt vielleicht, da kann man mit einer Kurzzeitmiete mehr Ertrag machen als mit einer Asylwohnung. In welchem Zustand ist die Wohnung? Natürlich, wenn du da frisch renovierten Neubauwohnung oder sonst was hast, wirst du vielleicht keine Asylwohnung machen, sondern auch eher eine Langzeitmiete mit einer anderen Zielgruppe. Dann natürlich der Grundriss ist wichtig. Wenn du WG-Vermietung machst, dann muss der Grundriss natürlich stimmen. Also separate Zimmer, separates Badezimmer, separate Küche gegebenenfalls. Und natürlich, wie ist der Markt? Ja, wie kommt es auf deinen Standort drauf an? Also nicht nur die Lage in der Stadt, sondern auch der Standort. Wenn du natürlich irgendwo in der Pampa eine Kurzzeitmiete machst, wo keine Wirtschaft herrscht oder keine großen Firmen stationiert sind oder keine Unis, dann wird es natürlich schwer, Studenten oder Experts zu finden. Ja. Also man merkt aber schon, wenn man Immobilien sucht oder vom Makler Immobilien angeboten kriegt, in welche Richtung die Vermietung sich gehen wird. Natürlich Plan B, Plan C ist immer Langzeitvermietung machen. Ja.
Okay. Weil wir über das gar nicht geredet haben, vorhin haben wir das kurz ausgelassen, WG-Vermietung. Mhm. Leicht, schnell oder nicht?
Ich habe eine WG-Vermietung, es ist eine 36 Quadratmeter Wohnung mit jeweils 2 separaten Zimmer, extra Küche, extra Bad. Ich habe diese Wohnung für 55 Euro im pro Zimmer inseriert. Habe, glaube ich, innerhalb von 48 Stunden um die 80 Anfragen bekommen.
Boah.
Ja. Ich muss sagen, die Wohnung hat eine sehr gute Lage in der Nähe von einer Uni.
Mhm.
Auch für Supermärkte, auch für, man kann gut spazieren gehen in der Gegend. Also sehr studentenfreundlich, ja.
Mhm.
Und habe die Wohnung bei der zweiten Besichtigung gleich sofort unterschrieben. Ja.
Okay, also man kann sagen, dass es sehr gut angenommen wird am Markt, WG-Vermietungen
genau.
und Co. Wichtig ist.
Besonders bei gewissen Lagen in gewissen Städten natürlich, ja.
Mhm. Mhm. Ja, spannend. Also cooler Einblick einmal, wie du da begonnen hast, was du probiert hast. Wobei man muss schon sagen, schon ein bisschen jetzt nicht der Standard,
mhm.
weil der Standard ist, würde ich eher sagen, kaufen und vermieten langfristig, dass du wenig Stress hast. Du hast doch das leicht proaktive gewählt, würde ich jetzt sagen. Auch das mit dem Asyl, da muss, glaube ich, schon einiges, die kommen wahrscheinlich vorbei, das besichtigen, da
genau.
musst du gewisse Sachen ausfüllen, Formulare, ob alles passt.
Ja.
Also ist jetzt nicht der klassische Weg, sondern schon das ein bisschen proaktive.
Ist behördlich natürlich ein längerer Aufwand, sowas zu vermieten, als wenn du jetzt zum Beispiel eine normale Langzeitvermietung suchst und findest, ja.
Cool, coole Geschichte. Ich hoffe, da war auch für euch was dabei, wo ihr sagt, ah cool, fand ich spannend. Das die letzte Frage, weil du ganz am Anfang hast das gesagt, du bist ja auch in Bitcoin und Co. investiert. Mhm. Was ist jetzt besser, Bitcoin oder Immobilien?
Beides zu haben, ja. Also beides hat Vor- und Nachteile. Ich sehe halt bei Bitcoin ein neues digitales Zeitalter-Asset. Ich glaube, dass wir noch relativ am Anfang sind bei Bitcoin. Ich beschäftige mich seit Bitcoin intensiv, seitdem er 8.000 Euro circa wert ist.
Wow.
Ich glaube, dass wir noch immer günstig sind. Heute ist der Bitcoin 75.000 Euro. Ich glaube, dass auch die Welt verändern wird, die Finanzwelt verändern wird. Und ich glaube, dass in ein paar Jahren auch jede reguläre Bank, auch in Österreich, auch im langsamen Österreich, auch Bitcoin anbieten wird. Ja. Unter anderem ist auch natürlich, ich bin ja selbstständig und meine GmbH für die App 21 Bitcoin auch tätig. Ja. War eine Bitcoin-Only-App, mittlerweile auch Mika-lizenziert, also europaweit lizenziert, wo man Bitcoin kaufen kann. Und man merkt einfach, wenn man in diesen Kreisen ist, wie viel Potenzial da auch noch ist. Ja,
ja, also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, weil ich habe den Bitcoin, so wie du sagst, vor 10 Jahren einmal wahrgenommen. Und da geht es schon sehr stark rauf, runter. Also überhaupt, wenn der Kurs fällt, witzigerweise, ist ein sehr lautes Geschrei, dann kaufe ich sehr gerne nach. Wenn man sagt, okay, wenn es in der Zeitung steht, dann ist ein guter Zeitpunkt. Wenn in der Zeitung steht, dass jetzt die Höchstkurse sind, dann würde ich mir ein bisschen Gedanken machen. Aber
es ist in der heutigen Zeit ein volatiles Asset gegenüber anderen, natürlich gegenüber Gold oder Immobilien. Aber auch sogar gegen Aktien natürlich, gell? Ist noch immer volatil, obwohl die Volatilität schränkt sich schon mittlerweile sehr ein, wenn man die Charts anschaut. Ich kann da jedem empfehlen, einfach mal in 4-Jahres-Zyklen zu sehen. Also wenn man heute Bitcoin kauft, sollte man nicht denken, dass man bis morgen 20% hat. Das sollte man eigentlich allgemein bei Assets nicht, sondern eher langfristig zu halten. Ja? Bitcoin ist limitiert, Bitcoin hat nur 21 Millionen und ich glaube, ich habe letztens gelesen, es gibt über 60 Millionen Dollar Millionäre auf der Welt. Ja. Also ich glaube, dass nicht jeder Millionär kriegt einen Bitcoin. Ja.
Ja, also spannendes Thema, aber da werden wir mal eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Das heißt, fürs Erste sage ich danke. Willst du noch was sagen? Ist da noch irgendwas wichtig zu den Immobilieninvestments, was wir vielleicht jetzt ausgelassen haben, wo du sagst, hey, das würdest du noch gerne erwähnen?
Mhm. Erstmal danke für die Einladung. Ich würde jedem empfehlen, anzufangen.
Mhm.
Ja? Also mal wirklich mit Freunden über Immobilien reden, mit Makler vielleicht im Freundeskreis drüber reden, Exposés anschauen, auf Willhaben mal schauen, in welche Richtung geht es in meiner Region, was ist der Quadratmeterpreis, der durchschnittliche, was ist ein guter Quadratmeterpreis, was ist ein schlechter. Sich mal ein paar Elektrikerkontakte zusammenzuschreiben oder andere Handwerker und wirklich anzufangen. Das ist, glaube ich, das Schwierigste auch am Anfang.
Ja, ich glaube, heutzutage hat man so viele Informationen und man wird teilweise überflutet von Informationen. Das Wichtigste ist es, du sagst es eh schön, ist einmal die erste Immobilie zu kaufen, die erste Einheit zu kaufen, einfach einmal zu investieren, ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil die erste Immobilie ist vielleicht nicht die beste, die du kaufst, aber die wichtigste, weil mit der ersten lernst du, wie der Vorgang abläuft, von der